Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Und das kommt heute von Andrea und Justin Westhoff. Der Löwe frisst die Antilope pur. Über das Würzen.
Es riecht, wenn man über das historische Borsiggelände im Norden Berlins geht. Es riecht nicht nach Maschinenöl oder Arbeiterfleiß, eher nach Vanille oder orientalischen Gewürzen oder Pfeffer.
Im Jahr 2014 ist mir das erste Mal der Anna-Liemann-Pfeffer unter die Nase gekommen. Den gab es in ganz Europa noch gar nicht. Den hat mein Gründungspartner im Rucksack mitgebracht. Das waren so intensive Zitrusnoten und so komplex und vielschichtig. Und dann habe ich damit gekocht, Fisch damit gewürzt, Curries gemacht. Und dann habe ich irgendwann meinen Job an den Nagel gehängt und habe dann die Spice Bar gegründet, weil ich gesagt habe, das will ich nach Deutschland bringen.
Kai Dräger hat die Tür zu seiner Bio-Gewürzmanufaktur geöffnet. Seit 2015 werden hier bekannte und seltene Pflanzenrohstoffe bearbeitet, um sie zu küchenfertigen Gewürzen zu machen.
Klassisch muss man immer etwas mit Gewürzen machen, um sie irgendwie haltbarer zu bekommen. Das beinhaltet einen Trocknungsvorgang oder wie beim fermentierten Pfeffer, dass man es einsalzt. Hier sind wir jetzt bei unserer Scheibenmahlmühle. Da sind zwei Metallscheiben, messerscharf geschärft, die da die Gewürze schon vermahlen.
Nur mit Kittel, Harnetz und manchmal Mundschutz dürfen Besucher die Produktionshallen der Gewürzmanufaktur betreten.
Hier haben wir jetzt einen Häcksler, mit dem wir auch rösten können. Rösten ist wichtig für zum Beispiel Curries, damit man die Bitterstoffe aus dem Koriander und Kreuzkümmel rausbekommt. Wir haben hier vor uns liegen Langpfeffer, das sind Stangen, die sind richtig aromatisch, haben noch so leichte, lakritzige Noten, Zedernholz und da kann man einfach ganz andere Dinge rauskitzeln aus dem Essen.
Gewürze machen aus Nahrung Gerichte, aus Ernährung Genuss. Sie verwandeln die Sinneswahrnehmungen Schmecken und Riechen in Wohlgerüche und Geschmackserlebnisse. Würzen ist menschlich. Der Löwe, der die soeben erlegte Antilope verspeist, braucht keine Zutaten. Auch der Mensch nicht, solange er von der Hand in den Mund lebte und noch nicht Speisen zubereitete.
Es gibt ja zwei Gründe, warum wir würzen. Das eine ist das natürliche Bedürfnis nach Abwechslung. Und das andere sind die physiologischen Wirkweisen. Und wir wissen doch aus der Vergangenheit, dass es viele Arten der Gewürze und der Kräuter gegeben hat, die eben vor allem einen medizinischen Zweck haben und in zweiter Linie erst für den Geschmack gut sind.
Professor Gunther Hirschfelder von der Uni Regensburg beschäftigt sich mit Esskulturen im Laufe der Geschichte. Gewürze spielten dabei eine wichtige Rolle. Sie machen Appetit, bringen die Verdauung in Schwung, wirken antibakteriell.
Es gibt schließlich einen weiteren Grund für das Würzen und das ist eben die Haltbarmachung, die Konservierung. Und wir wissen vor allem aus dem asiatischen Raum, dass es eine ganze Reihe besonders scharfer Gewürze gibt, die in der Zeit vor der modernen Kühltechnik geholfen haben, Dinge besser haltbar zu machen und damit Ernährung gesünder.
Daher die Vorliebe für scharfes Essen in heißen Ländern. Deshalb denken so viele bei würzig an scharf. Kai Dräger ist nicht nur Gewürzhändler, sondern auch Hobbykoch.
Würzen muss natürlich nicht immer scharf sein. Wenn ein Gericht so eine leichte Schärfe hat und es gibt einfach so ein Wohlgefühl, so in der Gesamtkomposition, im Gesamterlebnis, kann das schon einfach einiges noch steigern.
Ein bisschen Masochismus ist auch dabei. Denn scharf ist eine Schmerzempfindung auf der Zunge und keine Geschmackswahrnehmung.
Das Universalgewürz schlechthin und vielleicht auch das älteste Gewürz ist natürlich das Salz, das Natriumchlorid und kein Leben ohne Salz.
Salz. Ist Salz überhaupt ein Gewürz?
Gewürz. Vom althochdeutschen Wurz, Kraut, Pflanze. Wobei man in der Regel bei ganzen oder frischen Pflanzen eher von Kräutern spricht und nur die Pflanzenteile als Gewürze bezeichnet. Insbesondere, wenn sie bearbeitet worden sind. Getrocknet, geröstet, gehäckselt, gerebelt, gemahlen. Bei Salz dagegen handelt es sich um ein Mineral. Im Altgriechischen und Lateinischen heißt Gewürz Aroma. Laut Duden ein bestimmter, meist angenehmer Duft oder ein substanzspezifischer Geschmack. Das kommt daher, dass Mund und Nase, Riechen und Schmecken eng miteinander verbunden sind. Und salzig gehört zu den vier elementaren Geschmackswahrnehmungen auf der Zunge. Neben süß, sauer und bitter. Salz kann man somit als Würzmittel bezeichnen.
Für das älteste echte Gewürz gibt es mehrere Kandidaten. Koriander zum Beispiel. Israelische Archäologen fanden ihn in der Nahal-Hema-Höhle südwestlich des Toten Meeres, die Nomaden bereits vor 23.000 Jahren genutzt haben. Doch ob die ölhaltigen Samen da schon als Speisewürze dienten? Kapern dagegen entdeckte man in fast 8.000 Jahre alten Kochtöpfen im heutigen Syrien. Kümmel in ebenso alten Küchenresten bei Ausgrabungen steinzeitlicher Pfahlbauten in der Schweiz. Und Petersilie wurde schon etwa 4000 vor Christus extra angebaut. Das weiß der Hannoveraner Geobotaniker Professor Hans-Jörg Küster.
Weil ich der Entdecker der ältesten Petersilie nördlich der Alpen bin, die habe ich bei einer Ausgrabung gefunden. Das waren natürlich nicht die Blätter. Die Blätter halten sich nicht. Aber man kann auch die Früchte zum Würzen nehmen, so ähnlich wie Kümmel beispielsweise. Und sie fanden sich nur an einer Stelle in einer etwas größeren Menge. Und deswegen ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass man das eben als Kulturpflanze auch genommen hat.
Das heute so unscheinbare Gartenkraut hat nicht nur eine lange, sondern sehr pikante Vergangenheit.
Die Petersilie hebt den Mann aus Pferd und bringt die Mädchen unter die Erde, weil diese Pflanze, wenn man sie tonnenweise genießt, als Aphrodisiakum wirkt bei Männern und als Abortivum bei Mädchen. Und von daher gibt es in etwa 50 Städte, vor allem in Norddeutschland und in den nördlichen Mittelgebirgen, mit einer Petersilienstraße. Und da fand etwas Geheimnisvolles statt, über das man besser nicht sprach.
Als die Menschen sesshaft werden, kommt mehr Licht in die Gewürzgeschichte. In den frühen Hochkulturen und der klassischen Antike spielen sie bereits eine enorme Rolle. Im Mittelmeerraum sind ohnehin viele Kräuter heimisch. Im Zuge der politischen Expansionen der ägyptischen, griechischen und römischen Herrscher kommen Würzstoffe aus allen Teilen Asiens und Afrikas dazu. Über ein Netz aus Karawanenstraßen und Schiffsrouten werden sie in die Handelszentren an den Mittelmeerküsten gebracht und teuer verkauft.
Wir wissen etwa aus dem Mittleren Reich im alten Ägypten, dass es Pharaonen gab, denen große Mengen mit ins Grab gegeben worden sind, damit sie im Jenseits dokumentieren können, wie reich und wichtig sie gewesen sind.
Dill, Minze, Knoblauch, Kreuzkümmel und Bockshorn-Kleesamen findet man in den Grabkammern oder Sarkophagen. Und als Wissenschaftler 1976 in Paris die Mumie Ramses II. Durchleuchten, entdecken sie in der Nase und im Bauchraum zahlreiche schwarze Pfefferkörner. Vermutlich sollten sie dem mächtigen Pharao aus dem 13. vorchristlichen Jahrhundert böse Geister vom Leib halten. So richtig auf den Geschmack von Gewürzen kommen die frühen Hochkulturen, als sie nicht mehr von der Hand in den Mund leben und sich eine Esskultur entwickelt. Besonders wenn Fleisch auf dem Speiseplan steht. Hans-Jörg Küster.
Man muss ja immer sich vorstellen, dass sich das Ganze unter heißen Temperaturen abspielte und es keinen Kühlschrank gab. Und man braucht ja auch eine Zeit, um das alles zuzubereiten. Und dann bewahrt man es auch eine Weile auf und dann musste man es ganz stark würzen, damit man nämlich nur das Gewürz schmeckte und nicht den Ogu von verdorbenem Fleisch.
In Mesopotamien findet man 3 Keilschrifttafeln mit Kochrezepten, fast 4000 Jahre alt, in denen Kümmel, Koriander und Knoblauch als Gewürze erwähnt werden.
Knoblauch. Bereits vor über 5000 Jahren von den alten Ägyptern angebaut. Die Arbeiter beim Pyramidenbau bekamen große Mengen davon, um ihre Ausdauer und Kraft zu erhöhen. Bei den Griechen schätzten Soldaten und Sportler die stinkende Knolle. Bei den Römern die Gladiatoren. Die römischen Kaiser hofften damit, mögliche Giftanschläge ihrer politischen Gegner zu überleben. Im mittelalterlichen Europa galt Knoblauch als einzig probates Mittel gegen Dämonen und Vampire. Und als leckeres Gewürz prägt er bis heute die gesamte Mittelmeerküche.
Am Ende des ersten vorchristlichen Jahrtausends, da haben wir eine ganze Reihe von Schriftüberlieferungen aus der großen Zeit Athens, wo Speisen gewürzt werden mit Kräutern und mit Gewürzen und mit Öl und dass das Ganze wunderbar verbunden wird und dass wir hier eindeutig erstmals in der Geschichte sehen, das sind Gerichte, die sollen wirklich gut schmecken und haben nicht unbedingt eine symbolische oder eine magisch-religiöse Bedeutung. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen.
Die alten Römer mögen vor allem kräftig gewürzte Speisen und sie lieben Pfeffer. Im ersten Jahrhundert nach Christus werden eigene Speicher dafür errichtet und der Pfeffer säckeweise verkauft. Außerdem haben sie gelernt, Kräuter haltbar zu machen, um sie selbst in die entlegensten Provinzen schaffen zu können, auf dass der Aufenthalt nicht zu fade werde. So gelangen typisch mediterrane Gewürze, ebenso wie exotische Aromen, auch in kältere Regionen im Norden Europas. Jedenfalls bis zum Ende des Römischen Reiches.
Es gibt kein einziges Gericht, was ein Inder kochen würde, wo keine Gewürze drin sind. Einer meiner Lieblingsorte ist in der Altstadt von Neu-Delhi und das ist der Gewürzmarkt. Der einzige Nachteil ist, da werden die Chilis gemahlen und da hustet und niest und prustet jeder.
Wir sind im Orient, ne? Da gibt's die Gewürze schlechthin. Und da gibt's ja dann auch in den Basaren große Gewürzsäcke voll mit Kumin zum Beispiel. Für mich ist das immer mit das Größte hier in Kairo, wenn ich mal in einem dieser Basare unterwegs bin, das einfach einzuatmen, tief durchzuatmen und diesen ganzen Geschmack im Mund zu haben.
Gewürze begeistern. Die vor allem, die uns nicht vertraut sind. Exotische Geschmäcker und Gerüche. Da geht es den Auslandskorrespondenten Silke Dietrich und Björn Blaschke wie Millionen von Touristen. Längst gibt es auch in Deutschland hunderte Aromen aus aller Welt zu kaufen. Im Essen aber landen nur ganz wenige. Paprika, Oregano, Muskat. Zu Weihnachten vielleicht noch Zimt und Gewürznelken. Ansonsten Salz und Pfeffer. Wie seit Jahrhunderten.
In Mitteleuropa beginnt die große Zeit der Gewürze im hohen Mittelalter. Wir haben ja eine Situation, dass nach 1096 der erste Kreuzzug stattgefunden hat und europäische Heere in den vorderen Orient ziehen. Auf der einen Seite natürlich, um das Grab Jesu Christi von den Ungläubigen, wie man damals sagte, zu befreien. Auf der anderen Seite sind dadurch aber ganz neue Handelsbeziehungen entstanden, eine enge ökonomische Verbindung mit der arabischen Welt und die wichtigsten Alltagsauswirkungen in diesem Kontext, das ist eben die Einfuhr von Gewürzen. Und an erster Stelle stand jetzt hier der Pfeffer aus Indien.
Wobei Pfeffer nicht immer die schwarzen Körner meinte.
Pfefferkuchen. Auch Honig- oder Lebkuchen genannt. Ein süßes Gebäck mit Gewürznelken, Anis, Zimt, Muskat, manchmal Koriander und Kardamom. Eher selten wirklich mit Pfeffer. Sie sind in Deutschland seit dem 14. Jahrhundert bekannt. Während der Hochzeit im 16. und 17. Jahrhundert entsteht in Nürnberg eine eigene Lebküchnerzunft. Der intensiv würzige Duft wurde als ein Hauch aus dem Paradies verstanden. Deshalb gab es Pfefferkuchen vor allem zur Weihnachtszeit, aber nicht nur. Wegen der heilsamen Wirkung der Gewürze galt Pfefferkuchen auch als Arzneimittel und war sogar während der Fastenzeit erlaubt.
Den mittelalterlichen Otto-Normalverbraucher kümmert das wenig. Er kann sich die exotischen Gewürze eh nicht leisten, die gepfefferten bzw. gesalzenen Preise. Schon die Römer nannten Salz das weiße Gold, benutzten es sogar als Zahlungsmittel, etwa als Salär für ihre Soldaten. Pfefferkörner wurden in Gold aufgewogen. Im späten Mittelalter kostet ein Pfund Safran so viel wie ein Pferd. Ein Pfund Muskat ist 7 fette Ochsen wert.
Die Gewürze waren ja dann seit dem 12. Jahrhundert das Prestigeprodukt der mittelalterlichen Küche und damit auch der mittelalterlichen Statusrepräsentation schlechthin. Und es gehörte vor allem bei den am besten Verdienenden und bei den Herrschenden zum guten Ton, zu zeigen, wie reich und mächtig man ist. Und das hat man getan, indem man Speisen stark gewürzt hat, nach heutigem Geschmack völlig überwürzt. Aber es war eben ein Kulturmuster und dem ist man gefolgt, eine Schritt. Küche.
Was der Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder damit meint, zeigt ein Blick in ein spätmittelalterliches Haushaltsbuch, das die Gewürzmengen für ein Gastmahl mit 40 Personen auflistet. 500 Gramm Kolombinpulver, 250 Gramm gemahlener Zimt, 1 Kilo Zucker, 1 Unze Safran, 125 Gramm Gewürznelken, 65 Gramm Pfeffer, ebenso viel Galgantwurzel, Muskat und Lorbeer. Die Weine werden mit Nelken, Zimt und Pfeffer aufgekocht, das Bier mit Muskat und Ingwer versetzt. Und nicht selten geht im Anschluss an das Mahl nochmals eine Gewürzplatte herum.
Wie stark tatsächlich die Speisen dann im Mittelalter gewürzt worden sind, das wissen wir natürlich nicht genau, zumal diese Speisen ja oft nicht gegessen worden sind, sondern man hat nur das Brot reingetunkt und das waren oft reine Schauessen. Und insofern haben wir hier prunkvolle Tafeln mit zum Teil auch stark gewürzten Speisen, aber das diente eben nicht allein dazu, dass man lecker isst, sondern eben zu zeigen, wer man ist.
Man muss reich sein, um in der mittelalterlichen Gewürzküche mitzumischen. Einige sind dabei auch reich geworden. Das Land, wo der Pfeffer wächst, war weit weg.
Also der Pfeffer stammt aus Hinterindien, heute so das Land Thailand und Umgebung. Und er musste also erstmal nach Indien gebracht werden, über das Meer. Und dann wurde er quer durch die arabische Wüste nach Alexandria gebracht, in Nordägypten. Und dann kam er über das Mittelmeer. Allerdings gingen diese Transporte auch häufig daneben und sie haben nie ihr Ziel erreicht. Da war ein ganz hohes Risiko dabei, diesen Pfeffer in den Westen zu bringen. Und natürlich haben die Leute sich das bezahlen lassen.
Das sind zunächst venezianische Kaufleute. Venedig ist vom 12. bis 14. Jahrhundert Hauptumschlagplatz für exotische Gewürze und mit 200.000 Einwohnern damals die größte und reichste Stadt des Abendlandes. Auch Pisa, Genua und Amalfi blühen auf durch den Gewürzhandel. Aber nicht nur die Italiener verdienen sich eine goldene Nase, als der Pfeffer und andere Spezereien über die Alpen nach Mittel- und Osteuropa transportiert wird. Oder per Schiff über Gibraltar nach England und weiter in nördliche Regionen.
Pfeffersäcke. Seit dem 13. Jahrhundert Bezeichnung für die norddeutschen Kaufleute, die sich in der Hanse zusammengeschlossen haben und durch den Überseehandel mit Gewürzen reich geworden sind. Seit dem 15. Jahrhundert zählen auch süddeutsche Kaufmannsfamilien aus Augsburg und Nürnberg dazu. Die Fugger, Welser und die Tucher. Denn sie verdanken ebenfalls einen Großteil ihres Reichtums dem Gewürzhandel. Von Anton Fugger heißt es, er habe einmal einen Schuldschein Kaiser Karls V. in einem Zimtfeuer verbrannt.
Bis heute kann man diese Verbindung zwischen Deutschland und dem Nahen und Fernen Osten direkt schmecken. Wer an deutsche Bratwurst denkt, hat nicht gerade Exotisches im Sinn. Aber ohne die Wohlgerüche und Geschmäcker Arabiens und Indiens wäre sie fast ungenießbar. Die Nürnberger etwa enthält laut einem Kochbuch von 1726 Salz, Pfeffer, Muskatennuss, Muskatenblü, Nägelein, also Gewürznelken, Zimmet und Kardamönlein. Würzen kann man zwar mit fast allen essbaren Pflanzen oder mit Salz, dennoch kommt das, was man gemeinhin mit Gewürzen assoziiert, von weit her und braucht lange bis in unsere Töpfe. Selbst heute, erzählt Gewürzhändler Kai Dräger.
Ein Gewürz braucht in der Regel zwischen 4 und 12 Monate erstmal zum Wachsen. Dann wird geerntet, dann wird getrocknet. Das dauert auch nochmal so zwischen 1 und 4 Wochen. Dann wird es verschickt, in der Regel mit dem Schiff. Das ist so ungefähr 4 bis 6 Wochen unterwegs. Dann ist es bei uns, dann machen wir noch Qualitätsanalysen. Dauert auch nochmal 2 Wochen. Und wenn es dann verarbeitet wird, dauert auch nochmal 1-2 Wochen. Und dann nochmal 1-2 Wochen für die Abfüllung. Und dann hat man es auf dem Tisch.
Um wie viel aufwendiger war es damals? Vom indischen Subkontinent mit Kamelkarawanen, durch Zentral- und Vorderasien, über Berge und Meere, bedroht von Hitze, Unwettern, Piraten und Wegelagerern. Arabische Kaufleute streuten zudem immer wieder Gerüchte über ihre gefährliche Gewürzsuche, erzählt Hans-Jörg Küster.
Die eine Form von Zimt ist Zimtrinde, die wird also von dem Zimtbaum geschält. Es wurde aber von den Zwischenhändlern behauptet, dass diese Stangen von dem Vogelnest des Zimtvogels stammte und dass diese Zimtstangen zum Nestbau verwendet wurden.
Die Nester seien in steilen Felswänden oder Bäumen versteckt und man müsse sie den gefährlichen Krallen der riesigen Raubvögel mit List und unter Lebensgefahr entwenden.
Das mit dem Zimt ist natürlich total Kokolores, aber die Menschen haben das geglaubt.
Das befeuert noch die Gier nach den exotischen Spezereien. Im ausgehenden Mittelalter ist die Nachfrage des Adels und des städtischen Bürgertums nach Gewürzen so groß, dass die arabischen Kaufleute bald jeden Preis verlangen können. Und das tun sie auch. Pfeffer verteuert sich in Venedig um das 30-fache. Die Abhängigkeit im Gewürzhandel ist vergleichbar mit der des Westens vom Erdöl heutzutage.
Und das war eine der ganz wesentlichen Ursachen dafür, dass man auf Entdeckungsreise gegangen ist und Indien gesucht hat. Die waren auf der Suche nach den Gewürzen, beziehungsweise sie waren auf der Suche nach einem neuen Handelsweg, der den arabischen Zwischenhandel eben ausgeschlossen hat.
Die Geschichte ist bekannt. Zunächst macht sich Kolumbus auf, ein Genueser Abenteurer im Dienste Spaniens. Der erreicht aber nicht Asien, sondern entdeckt Amerika. Wertvolle Gewürze bringt er dennoch mit nach Europa. Vanille, Piment und Chilischoten, die er für Pfeffer hält. Den richtigen Seeweg nach Indien findet 1498 der Portugiese Vasco da Gama. Er landet an der südwestindischen Malabarküste, auch Pfefferküste genannt, und macht den Weg frei zu den legendären Gewürzinseln.
Gewürzinseln. Eine indonesische Inselgruppe, die eigentlich Molukken heißt. Schon vor mehreren tausend Jahren trieben die Bewohner einen regen Gewürzhandel mit chinesischen und arabischen Kaufleuten. Ursprünglich wuchs nur dort Muskatnuss und Gewürznelken. Nach der Entdeckung durch die Europäer sicherte die Herrschaft über die Molukken mehreren Kolonialmächten für mehr als zwei Jahrhunderte das Monopol auf diese begehrten Gewürze.
Und nach wurden dann also erst die Portugiesen und dann die Holländer eigentlich die Hauptgewürzhändler.
Amsterdam löst nach fast 100 Jahren Lissabon als Gewürzhandelszentrum ab. Es beginnt ein besonders bitteres Kapitel der Gewürzgeschichte. Die holländischen Kolonialherren agieren in Ostasien noch rabiater als die Portugiesen zuvor. Sie vertreiben die Bauern von ihren Feldern oder zwingen sie, nur noch Gewürze zu pflanzen. Die Anbauflächen werden bewusst klein gehalten und militärisch kontrolliert. Zehntausende Bäume gefällt, ganze Schiffsladungen vernichtet.
Das haben die gnadenlos gemacht. Und wenn also sie zu viele Muskatnüsse aus Indonesien bekommen hatten, dann haben sie den Speicher angezündet, um den Preis wieder hochzuheben.
Einmal seien die Straßen Amsterdams voller glitschiger Muskatbutter gewesen, heißt es in einem Reisebericht von 1760. Eine andere Maßnahme, um das holländische Monopol auf das begehrte Gewürz zu schützen: Die Pflanzen werden gekalkt.
Und diese gekalkten Muskatnüsse, die keimen nicht. Und deswegen sind diese Muskatnüsse eben auf zwei Inseln in Indonesien beschränkt geblieben und sind nicht entführt worden.
Sogenannte Gewürzjäger versuchen immer wieder, Pflanzensamen oder Setzlinge zu stehlen und anderswo zu züchten. Der wohl berühmteste ist der französische Botaniker Pierre Poivre, der hieß wirklich Pfeffer. Ihm gelingt es 1756, ein paar Setzlinge von Muskatnuss- und Gewürznelkenbäumen von den Molukken nach Mauritius und Reunion zu schmuggeln. So verlieren die Holländer und bald auch die anderen Kolonialmächte ihre Monopolstellung. Gewürze werden in vielen Regionen auf der Welt angebaut. Und damit billiger.
Wir haben kleine Probierpackungen, damit kann man so ein bis zweimal kochen, wenn man sich nicht sicher ist, mag ich das. Dann haben wir die Dosen, die sind optimal recycelbar und da sind so 80 Gramm im Schnitt drin. Und dann haben wir halt unsere großen Master XL-Dosen mit bis zu 500 Gramm.
Edle Gewürze aus aller Welt, pur oder schon kunstvoll gemixt. Für ein paar Cent oder Euro kann man sie im Supermarkt kaufen oder bei speziellen Gewürzhändlern wie Kai Dräger bestellen. Nur echte Vanille und Safran erinnern noch daran, wie wertvoll Gewürze einst waren.
Safran gilt als das teuerste Gewürz der Welt. Ein Kilo kostet mehrere tausend Euro. Denn die orange-gelben Stempelfäden der Krokusblüte müssen mühsam von Hand geerntet werden. Für ein Kilo braucht man bis zu 250.000 Krokusknospen. Weshalb natürlich auch der Schwarzmarkt mit Fälschungen aus roter Erde, Ringelblumen oder Chilifäden prächtig gedeiht.
trotz des geringen Preises. In die deutsche Küche zieht der Duft der weiten Würzwelt nur langsam ein. Erst der Massentourismus und die Gastarbeiterküchen seit Ende der 1960er Jahre bringen in Westdeutschland die Einheimischen wieder auf den Geschmack von Knoblauch, Basilikum, Ingwer, Curry, Chili oder Kreuzkümmel. Gleichzeitig führen die Begegnungen in der globalen Gewürzwelt zu einer Art Nationalisierung der Aromen. Bei Curry denkt man sofort an Indien. Zu Recht. Aber Basilikum stammt nicht aus Italien, sondern war das heilige Kraut des hinduistischen Gottes Vishnu. Knoblauch ist nicht typisch türkisch, sondern wuchs ursprünglich in den Steppen Zentralasiens. Der Hannoveraner Geobotaniker Hans-Jörg Küster kennt noch viel mehr solcher gewürzhistorischer Kurzschlüsse.
Also der Dill stammt entweder aus Ägypten oder aus Vorderasien. Das wissen wir gar nicht, weil er so lange schon benutzt worden ist. Wenn wir heute aber an Dill denken, dann denken wir vor allem an skandinavische Fischspeisen. Das gilt aber auch für Kapern, die aus Ägypten stammen. Und man denkt heute an Königsberger Klopse. Und die Paprika stammt aus Mittelamerika und wurde erst in den Entdeckungsreisen entdeckt und kam dann nach Spanien und von dort nach Ungarn.
Es sind nicht nur die Nahrungsmittel. Oft nicht mal die Art der Zubereitung, durch die sich Esskulturen unterscheiden, sagt der Regensburger Kulturanthropologe Gunther Hirschfelder.
Wenn wir sowas wie die schwäbische Maultasche haben, die in der Frühneuzeit entstanden ist, und wir vergleichen sie mit der italienischen Ravioli, mit den Pierogi im russischen Raum oder den Frühlingsrollen im asiatischen Raum, dann sehen wir eigentlich eine fast identische Zusammensetzung mit einem Teigmantel, mit einer Gemüse- oder einer Fleischfüllung. Und es wird ähnlich zubereitet, in Fett oder in Wasser ausgebacken. Aber was diesen deutlichen Unterschied macht, das sind eben die Gewürze.
Und das Würzen unterscheidet den Menschen vom Tier, ergänzt Kai Dräger. Das hat mit Genussfähigkeit zu tun.
Also wenn Sie zum Beispiel einen schönen Sonnenuntergang haben und Sie gehen mit Ihrem Hund spazieren, dann bleiben Sie manchmal stehen und Ihnen fällt die Kinnlade runter bei diesem wunderschönen Sonnenuntergang. Der Hund läuft einfach weiter, weil der kann so einen Sonnenuntergang gar nicht genießen. Die Menschen erschaffen Kunst und einen richtigen Hochgenuss zu erschaffen mit Gewürzen, das ist halt auch den Menschen vorbehalten. Deswegen ist der Löwe happy, wenn er die Antilope pur fressen kann, aber der Mensch kann halt mehr.
Biltong ist ein traditioneller südafrikanischer Snack aus luftgetrocknetem Fleisch. Rind aber auch Springbok oder Kudu, zwei Antilopenarten, das vorher mit Essig beträufelt und mit einer Würzmischung eingerieben wird. Je nach Geschmack, ob scharf oder mild, gehören dazu Koriander, Kreuzkümmel, Chili, Pfeffer, Piment und Kardamom, die geröstet und anschließend in einem Mörser grob zerstoßen werden. Außerdem gibt man Muskatnuss, Kurkuma und Zimt dazu, sowie sehr klein gehackte Zwiebeln, Knoblauch, Ingwerwurzel, Petersilie und Lorbeerblatt, schließlich Salz und Zucker.
Der Löwe frisst die Antilope pur. Über das Würzen. Ein Feature von Andrea und Justin Westhoff. Es sprachen Antonia Hohlfelder und Julia Brabant. Technik Jan Fraune, Regie Stefanie Lasei. Und die Redaktion hatte Winfried Sträter.